Heute haben wir wieder eine Special-Folge, weil wir haben einen Gast am Start. Was er wohl berichten wird, wir werden es erfahren. Go!
Sag mir, was du treibst, so sag ich dir, wie du heißt.
Ja, ich gehe immer zu so einem Erzählcafé.
Du willst nur heute halt die Fresse heißen, oder was? Ja, aber ist zurück und macht sich grad vor Spaß die Hosen. Das Ramonski schärft die Fänge und bringt Länge ins Gelände, Baby, ja. Aber tritt aufs Gas und bald von der gerechte Lohn ist für die Zahlen, Detonation am Blanker und wer juckt das los? Ist bald die Falter, kriegt das Bike, verteilt dir nicht bald Like und Like. Ja, aber ist zurück, genau, wo ist der ganze Block? Da fliegt der Rock, da tanzt der Pop und Podcast läuft around the clock. Chief Lola Rick ist in der Haus, zieht lieber schnell die Hosen aus. Aha, ja, aber Podcast ist back. Die Flaute ist vorbei, wir hoffen, ihr seid auch an Deck, Leute. Ja, 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 die Crew ist komplett. Vergessen eine Woche Einsamkeit, schnallt die Unterhosen fest. Wir bohren das dicke Brett.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wieder eine neue Folge Ja, aber Podcast. Und heute blicke ich in 6 Augen. Ich begrüße den lieben Lullerigi, den lieben Spaldi und den lieben Dave.
Ob ich jetzt?
Grüß Licht.
Oh, schön, Dave, dass du mal wieder dabei bist. Du hast uns ja eine schöne Hörerpost geschrieben zur vorletzter Folge, wo es um Profimusiker geht. Und da hast du dich direkt mal selbst eingeladen und jetzt bist du auch schon am Start. Das freut uns sehr.
Na, schamlos einladen kann ich.
Das finde ich gut. Man muss uns auch mal zu unserem Glück zwingen.
Ja, komm.
Ist ja jetzt in dem Fall auch nicht so schlimm, wenn dich selber einlädst, weil immerhin müssen wir dir kein Getränk hinstellen. Du bist ja immerhin ein paar Kilometer weg.
Das müssen wir
was hast du da für eine Pulle?
Uff, das ist alkoholfrei.
Also,
siehst du, bei mir ist Tee mittlerweile, ich bin angeschlagen. Also wenn ich mich hier heute ein, zweimal räusper, tut mir das jetzt schon leid.
Sehen wir das in der Jahreszeit nicht alle?
Ja, ja, ich auch.
Ja, ich bin gespannt. Also es geht ja quasi um das Thema Musiker, semi-professionell, professionell, Definitionen, die hier geklärt werden müssen.
Musiker sein und als Musiker überleben und alles, was dazugehört, ist ein großes Thema. Wir haben das auch, glaube ich, schon öfter mal aufgegriffen. Auch als Dave in unserer 100. Folge dabei war. Nee, das war noch, glaube ich, eine extra Folge davor.
Nee, war die 100.
Das war die 100.
Ah, war die 100.
Ja, ja. Die verkackte 100. Ja,
genau.
Wo die verfluchte 100.
Wo wir alles nachsynchronisieren mussten. Nein.
Ja, mit dem Bart.
Aber da haben wir es tatsächlich auch mal kurzzeitig angerissen, genau, was du so gemacht hast. Kannst es ja vielleicht trotzdem noch mal kurz erwähnen, wo du so herkommst.
Ja, grob zusammenfassen können wir es ja. Ja, wo fange ich denn da an? Geboren 81, nee, mein Schatz. Aber tatsächlich komme ich, wir kennen uns ja aus Bandzeiten, als ich noch in einer wilden Rockband gespielt habe.
Wild, das in Anführungszeichen. Stimmt.
Und bin da aber schon zu dem Zeitpunkt viel in Coverbands unterwegs gewesen, davor und danach dann noch länger im Partyband-Bereich unterwegs gewesen und habe das bis 2018 auch so ziemlich gut nebenbei hab laufen lassen. Das war ein Satz, cool. Und habe dann erstmal aufgehört, weil ich dann eigentlich so ein bisschen die Nase voll hatte.
2018 hast du sozusagen mal einen richtigen Break reingehauen und genau. Davor war es sozusagen eher so nahtlos von der Jugend bis ins Erwachsenenalter so durchgezogen.
Kannst du so fast sagen, ich habe mit 16, 17 angefangen Gitarre zu spielen und war mit 18, 19 in der ersten Band und von da an ging das eigentlich durchgehend.
Und du hattest ja auch eine Band, wo du ja auch selber oder ihr auch eigene Songs geschrieben habt?
Auf dem Papier gibt's sie auch noch.
Ah ja. Kannst du dazu noch mal was erzählen, wie die entstanden ist?
Kann ich dir so nicht sagen, weil ich bin auch nur irgendwann über einen Aushang in Schmalkalden in einem Café dazugekommen. Tatsächlich, ich habe zu dem Zeitpunkt in einer Reggae-Band gespielt, das kannst du auch keinem erzählen.
Ja, aber das kann sich ja heute ja eh keiner mehr vorstellen, über einen Aushang in.
Richtig, das ist, das war unser
Instagram. Kommen, ja? Also heutzutage alles ohne Social Media keine Chance. Also bei dir hing wirklich der Zettel in einem Café.
Und ich habe ihn nicht einmal gesehen, es hat ein Kumpel von mir gesehen. Er hat gesagt, hier, melde dich doch mal.
Hier, die suchen doch jemanden.
Ja, genau.
Ah, jo.
War damals bin ich unter, dabei. Ich habe damals gerade in der Coverband aufgehört gehabt. War eine ähnliche Situation.
Ja.
Wo ich gesagt habe, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Da ging es auch dann irgendwann um Geld. An einem Punkt, wo ich gesagt habe, nee, kann ich so nicht mehr darstellen für mich.
Du meinst, es gab zu wenig Geld sozusagen?
Keins.
Ja, okay.
Ah. Um es mal so zu formulieren, keins.
Aber ein Kasten Bier, oder? Gibt's?
Ja, gut, das soll da eigentlich mit drin
und
sein.
Eine warme Speise.
Ja, das war aber halt tatsächlich so, muss man auch fairerweise sagen, die Jungs hatten sich, da bin ich genauso dazugekommen über mein Musikhaus damals, wo ich Schüler war, haben die mich hin empfohlen und die hatten sich vorher gegründet, haben eine Anlage gekauft und den ganzen Kram drumherum gekauft und haben eigentlich alle Gagen, die eingegangen sind, immer in diese Anlage reingesteckt.
Ja, ja.
Immer das ist natürlich für mich aber schwierig, wenn ich dort keine Aktien dran habe.
Richtig, ja, du richtig. Profitierst nicht davon, dass die irgendwann.
Ich habe rum wie nur nichts davon. Ja. Ich leg für die Musik was drauf und zum Schluss gehört mir trotzdem nichts.
Aber du hast Fame und Ruhm.
ja,
du genau. Du hast Applaus. Applaus. Muss doch reichen.
Den Reichtum streichen.
Naja,
nein, krass. Also
ich meine, da war ich Anfang 20, das war okay. Also kannst du alles machen.
Ja, ja,
ich wollte gerade sagen, also bist du durch diese Anfänge halt durchgegangen, man verdient nichts, aber warst quasi eigentlich Zeit schon, so,
ganz ehrlich.
Schon in einer Bespaßungstruppe unterwegs, die eigentlich Geld verdiente. Das ist natürlich auch.
Man muss fair bleiben. Also, das war auch immer noch so ein Level, wo ich sage, dass wir haben auch keine übermäßig große Kohle genommen.
Kannst du mal so eine Größenordnung sagen, was so ein Gig bei euch gekostet hat?
2001, 2002, ich glaube, das hat.
D-Mark-Zeiten noch.
Das war noch D-Mark-Zeiten. Nee, das war schon Euro-Zeiten.
Das ist doch Euro-Zeit.
Euro-Zeit. 2001 war Euro.
Ah, 2001, ja. Ich dachte, ja, stimmt.
Ich sag mal so, zwischen 1,5, 1,8 in dem Dreh hat das gekostet. Allerdings mit kompletter Anlage und allem drum und dran.
Anlage, so Tonmann.
Genau, Lichtmann. Also, jetzt muss ich überlegen, wir waren 5, 6 auf der Bühne. Und zwei Techniker.
Wie hieß die Band?
Slide. Sagt kein Mensch mehr was.
Und die haben sozusagen dann immer peu à peu Lichttechnik, Sound.
Die haben einmal tatsächlich über die Eltern damals, als sie angefangen haben und haben gemerkt, okay, wir müssen den ganzen Kram immer leihen, das kostet alles Geld. Und die hatten eine gute Situation, dass die Eltern nicht schlecht situiert waren, sagen wir es mal so. Hatten die Chance zu sagen, wir geben mal Größenordnung 10.000 Euro mit einem Schlag aus.
Ja, fürs
Startinvestment. Einfach mal jetzt nur mal eine Größenordnung. Und das musste halt dann wieder reingespielt werden. Also die Kohle ging dann halt auch quasi wieder zurück an die Eltern. Das war quasi mehr oder weniger ein Kredit und das wurde abbezahlt. Was fair ist, ist alles okay. Ja,
genau.
Und es ist aber wie üblich bei solchen Sachen irgendwann mal auseinandergegangen. Der Frontmann von denen hat sich dann verabschiedet. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist der, glaube ich, mal ein Jahr nach Amerika gegangen oder irgend sowas. Ja, alles cool. Und daraufhin bin ich dazugekommen. Und ich war ja froh, dass ich überhaupt auf Bühnen durfte. War ja cool.
Genau, das interessiert mich auch. Was waren so deine Beweggründe? Warum hast du gedacht, ich will jetzt, oder ich spiele jetzt in dieser Band mit, oder, ja.
Da kommen wir tatsächlich auf Maze. Wie wir es vorhin hatten. weil tatsächlich, wir kommen alle aus derselben Ecke. Zu meiner Jugendzeit, sagen wir mal 15, 16, wo wir angefangen haben wegzugehen, gab es entweder die Disco oder es gab Inferno den Saal. Und dort haben eigentlich abwechselnd alle 2, 3 Wochen irgendwelche Bands gespielt.
Oh, in der Regelmäßigkeit, das ist ja.
Damals war das noch eine Zeit.
Also ich sag mal, im Winter auf jeden Fall. Im Sommer weniger, weil die ja dann drumherum in den Kirmesen überall gespielt haben. Aber im Winter haben dort Bros, Max, wer war es noch? Fränkische Bands unten kamen immer noch hoch.
Ich wollte gerade sagen, das war so eine Zeit, da war das ganz hoch im Kurs, Coverbands am Start zu haben. Ich weiß noch, meine Schwester ist
Live-Musik auch hören, ja.
So in der Zeit viel weggegangen. Die hat mich ja dann auch mitgenommen, das erste Mal zu so Coverband-Abenden. Und es war auch in der Region Ottruf, Gotha und so, war da auch sehr, sehr viel in diesen Burgen und so. Wirklich an Cover-Rock-Shows. Das war damals die Zeit, wo wirklich so Cover-Rock-Grunge auch viel noch mitgehört wurde.
Ja,
das war echt ganz cool. Besucht wurde, ja, das war echt eine geile Zeit. Also du hattest wirklich die Chance, jedes Wochenende irgendwo live.
Wie viele Leute sind da so gekommen? Wie groß waren da so die Locations?
Oh, also um bei dem Beispiel zu bleiben, da passen... Jetzt muss ich lügen. Ich glaube, so 1.500 Leute passen da rein. Roundabout, vielleicht was weniger. Irgendwer wird's wissen. Aber so, ich glaube, um die 1.000 Mann auf jeden Fall passen da rein.
Hätte ich jetzt, ich
hätte das ist gar nicht so klein, wie man denkt. Das
Ding so, genau.
Das ist gar nicht so klein, wie man denkt. Und das war aber auch jedes Mal getreten voll.
Krass.
Und da hat's ja auch noch kein Geld gekostet, muss man auch fairerweise sagen. Also was haben wir da Eintritt bezahlt? Da haben wir
5 Mark,
Euro. Fünf, sechs Euro. Mark. Das waren noch Markzeiten. Das waren tatsächlich noch Markzeiten. 5, 6 Mark bezahlt, dann hast du
für Bier für 2,50 Mark.
Genau, irgendwas in dem Dreh. Du bist mit 20 Mark weggegangen und bist wie in Eimer heimgekommen. Also das war...
Also bevor wir jetzt allzu sehr in die Altmännerschwelgerei von früher geraten, eigentlich dachte ich, war doch unser Thema eher so, was sind die Leiden eines Musikers, der irgendwie versucht, davon zu leben?
Bin ich bei dir.
Ja,
oh, mich interessiert aber auch so
Absturz
die Geschichte.
Und den Drogen und den verschleppten Krankheiten, weil man sich nicht rausnehmen darf, jetzt mal krank zu sein, wenn man dann irgendwie doch mal auf der
Bühne
stehen kann oder so.
Eine gute Geschichte dazu.
Ja, eben. Deswegen hat sich doch hier eingeladen, ja. Oder was?
Naja, da können wir im aktuellen Jahr anfangen. Ich bin dieses Jahr spontan mal 7 Wochen ausgefallen, weil ich eine Augen-OP hatte.
Aber warte mal, ist es im Moment noch so, dass du von der Musik alleine leben musst?
Nein.
War es irgendwann der Zeitpunkt?
Ja.
Dann lass uns doch vielleicht erstmal da anfangen.
Das ist das.
Wo du dich dazu entschieden hast, zu sagen, ey, es ist jetzt an der Zeit, ich hab Bock, ich will eigentlich jetzt auch das so weit treiben, dass ich davon leben kann. Und wie sah das da aus?
Eher nicht die richtige Entscheidung gewesen, ich will davon leben, sondern es war eher mal irgendwann der Punkt da, wo es die einzige Einnahmequelle war.
Also aus der Not heraus.
Ja, das würde jetzt, ich sag mal, vom Persönlichen ein bisschen zu weit führen. Ja. Aber tatsächlich hatte ich mal Situationen, wo das die einzige Kohle war, die ich eingenommen habe.
Aber es gab doch sicher auch Zeiten, als du damals deine eigene Musik gemacht hast mit den Signs of Zodiac und so weiter. Das ist doch bestimmt die wilde Rockband, von der du vorhin
gesprochen
hast, die du mal hattest, ne? Gab es nicht auch irgendwann den Punkt für dich, wo ihr, oder vielleicht auch für euch alle, wo ihr mal überlegt habt, oh, schafft mir da nicht vielleicht mal irgendwann
tatsächlich gab's
professionell
den
zu machen?
Dann gab es mal ganz kurz. Aber das scheiterte halt auch an, das muss man jetzt fairerweise sagen, an dem bürgerlichen Leben von allen Beteiligten. Nehme ich mich nicht raus in dem Moment. Das hatten wir ja auch in der hundertsten Folge schon mal, dass das tatsächlich eben so eine Nischengeschichte war, die einfach nicht im Ansatz mit den Mitteln, die wir hätten aufwenden können und aufwenden wollen, in irgendeiner Form was abgeschmissen hätte.
Wann habt ihr das erkannt und realisiert, dass das genau so dann nicht passieren wird?
War ein schleichender Prozess.
Ja.
Weil das nicht, merkst du eigentlich so nicht. Es war dann eher so, dass Sebastian und ich, also der Schlagzeuger und ich, ja gleichzeitig in Coverbands gespielt haben, in unterschiedlichen, meistens in denselben zusammen, aber eben in unterschiedlichen in der Zeit, und dort ein bisschen Geld verdient haben. Und irgendwo gemerkt haben, okay, du wirst eigentlich mit deiner eigenen Musik, zumindest in den Landstrich, wo wir unterwegs waren, einfach nur verheizt. Und das war aber wirklich ein schleichender Prozess.
Bis Mittel zum Zweck.
Genau.
Merkst halt nach ein paar Jahren so,
du spielst immer vor denselben Leuten, du spielst immer dieselben Veranstaltungen, für immer die gleiche Gage, für
Trittst auf der Stelle, genau.
Du trittst auf der Stelle. Es gibt das an der Stelle immer diesen schönen Spruch, den hatte ich mir auch irgendwo notiert. Was brauchst du, um als Musiker Millionär zu werden, einfacher Millionär zu werden? 2 Millionen zum Einstieg.
2 Millionen zum Einstieg.
Und tatsächlich lagen diese Angebote auf dem Tisch. Wenn man es ernsthaft betrachtet, hätte man es vielleicht machen müssen. Die Kohle hätte ich aber nicht gehabt.
Du meinst, in Vorinvestment zu gehen, genau, für eine Platte, eine Tour?
Pay-to-Play-Geschichten.
Das kenne ich gar nicht.
Das, okay, dann können wir das Thema gleich mal an der Stelle aufmachen.
Ja.
Sagen wir, du hast jetzt, nehme ich dich als Beispiel, du hast dein Album fertig.
Ja.
Und sagst, du willst das promoten, weil das war ja ursprünglich mal der Aufhänger mit dem ganzen Social Media und dem ganzen Kram.
Genau.
Das promoten. So. Was machst du? Social Media, alles schön und gut. Wie stressig das ist, habt ihr schon besprochen. Mhm. Damit kommst du aber nur bis zu einem bestimmten Punkt, weil irgendwo musst du es ja den Leuten auch verkaufen können. So. Buchst du dich alleine in eine Clubtour, also buchst du selber oder über einen Promoter eine Clubtour, wirst du vor leeren Sälen spielen. Ist einfach mal so.
Weil du keine Leute ziehst.
Weil du keine Organ. Leute ziehst, weil dich keine Sau kennt und weil das ja, überall
kennt ja noch keiner, ist. Genau.
Ja. Das ist jetzt einfach so, wenn du in Berlin spielst, sagen wir es mal einfach als das Beispiel, in Berlin zum Beispiel, da spielen am selben Tag wie du mindestens noch 15 andere Bands.
Ja.
Warum sollen die Leute zu dir kommen?
Ja. Wenn sie von dir noch nie was gehört haben.
Genau. Und das wirst du auch
auf Social Media nicht hinkriegen.
Ja. Das, genau. Da kommen vielleicht 10, 12 Mann. Da sagen 50 zu und zum Schluss kommen 5. Das ist der Schnitt, den hast du. Das heißt, der Schritt ist der, du gehst auf eine Band zu, möglicherweise über ein Management, über einen Promoter, und sagst hier, meine Musik passt bei euch ins Vorprogramm. Das ist nicht cool. Wir haben 20 Dates am Stück jetzt quer durch Deutschland. Kannst du mitmachen? Dann kriegen wir von dir 40.000 Euro. Oder 20 oder 50. Das ist dann
weil je nach wir Größen. Geben dir einen Teil unserer Crowd.
Richtig. Zusammen. Und ich habe das auch immer nicht verstanden, bis ich tatsächlich mich dann mal mit der anderen Seite beschäftigt habe. Nicht, weil ich auf der anderen Seite war, sondern mich damit beschäftigt habe. Es ist natürlich so, dass die auch sehen müssen, wo sie bleiben. Die haben ein Standing und geben dir einen Platz ab, der bares Geld wert ist. Im Idealfall darfst du...
Ich will aber nur noch mal zum Verstehen geben. Also wir reden ja jetzt hier nicht von einer High-Class-Band, die schon... wir reden hier von einer Band, die sich schon einen Namen gemacht hat, gewisses Potenzial hat, eine kleine Clubtour spielt, die auch so gut gefüllt
Club-Tour,
ist.
Clubtour, 100
da,
Leute.
Da reden wir nicht über 20.000 Euro, da reden wir über weniger. Das ist dann
ja, aber trotz, also, aber wir reden ja trotzdem über sage ich
eine
mal,
Summe X.
Anfänger-Truppen, die gerade anfangen, jetzt so ein bisschen Leute zu ziehen.
Vielleicht ja, was war es denn bei ihrer Nische? Entschuldigung, sorry, Lollerich. Was war es denn? Bei euch damals?
Bei uns war es tatsächlich, wenn ich mich nicht mehr komme, ich meine, es wäre ASP gewesen.
Okay, kennt aber auch keiner.
Doch, das sind ist szenemäßig, ist das ist genau der Punkt.
Ja, ist jetzt aber nicht gerade
ACDC. Das waren jetzt aber auch nicht die Summen. Ich habe mich jetzt nur mal, ich habe für euch nachher mal ein paar Podcast-Hinweise aufgeschrieben und über den Weg habe ich mich dann mal mit der anderen Seite beschäftigt, wo mir das mal einfach mal erklärt worden ist, warum das überhaupt so ist. Weil du stehst natürlich als kleiner Nasenbohrer aus dem Thüringer Wald dort und sagst, warum wollt ihr Geld von mir haben?
Ich spiel doch, genau.
Ich müsste eigentlich Geld kriegen.
Ich krieg doch Geld von euch, weil ich vorplanend bin.
Nee, eben nicht.
Aber?
Tatsächlich ist es so, die haben ja dieselben Kosten. Die geben dir nur deinen Anteil der Kosten ab. Du musst genauso wie die Typen, die das anleiern, deine Kohle über andere Wege reinholen. Du kriegst genauso, wenn du musst in eine Vorkasse gehen, um dort mitzuspielen. Du kriegst, wenn du es gut hast, kriegst du einen Platz im Nightliner oder eben musst sehen, dass du selber hin und her kommst. Aber die Technik und den ganzen Kram und alles, was...
Hat sich reingeteilt.
Richtig. Organisation.
Organisation, ja, und alles ist Booking, ja, und alles, was
du um die Location kümmern.
Richtig, genau, du kommst und spielst. Und dafür zahlst du, weil die Band, die das als Hauptband macht, zahlt auch dafür. Und die rechnen dir einfach nur deinen Anteil ab.
Ja. Mhm.
Wenn die fair sind, geben die dir auch ein bisschen was von dem Eintrittsgeld ab.
Nee, das
wahrscheinlich eher nicht, aber ne? Nicht unbedingt.
Ja, gut, wenn du den Teil der Kosten mitträgst, weil du mitkommst und deinen Anteil der Kosten zahlst, dann müsste dir theoretisch fairerweise auch der Anteil der Einnahmen nachher...
Das würde fair sehen, hat er ja gesagt.
Das ist der faire Anteil, und der andere Teil ist der, wenn die auf der anderen Seite so sind und sagen, Mensch, wir wollen der kleinen Band eine Chance geben, wir brauchen zwar die Kohle, dann nehmen die weniger von dir, geben dir aber auch nichts ab. Das heißt... so blöd wie es klingt, du musst halt dort stehen und sagen, ich habe jetzt jeden Abend 200 T-Shirts dabei, jeden Abend 200 CDs dabei und verschrub den Scheiß noch nach meinem Konzert.
Ja, genau.
Dann habe ich meine Kohle auch drin.
Ja.
Ja.
Das ist halt eine Rechnung, die du aufmachen musst.
Und das ist das, wo ich sage, das gehört zum Profimusiker sein dazu. Genau der Punkt.
Kurzen Einwand. Auch das ist ja eine schwierige Angelegenheit, freilich. Merch kannst du machen. Nur.
Auch da gehst du in Vorleistung.
Da gehst du auch in Vorleistung.
Richtig, natürlich. Hast du dann ein bisschen was verstanden, aber ich überlege, das sind relativ kleine Clubs, vermute ich mal trotzdem. Das sind 1000 Mann, die kommen vor allem erstmal wegen der Band, die da ist, gell? Und nicht deinetwegen. Und wenn eine Vorband richtig geil ist, gell? Richtig, richtig geil ist. Dann muss er noch das Glück auch haben, dass er auch ein bisschen einen geilen Sound kriegt. Das ist nämlich auch so ein bisschen ein Problem. Als supportende Band bist du immer tendenziell zu leise und zu dünn abgemischt halt, damit dann der Hauptact richtig reinknallt dann, so im Kontrast. Dieser Kontrast wird künstlich gemacht. So wie ich halt, wenn ich einen Song mische, die Strophe auch nur 60% Stereo-Weite habe und dann im Refrain auf 100 gehe, damit es dann richtig knallt. So ist die Vorband meistens auch ein bisschen schwächer gemischt so. Und dann musst du schon derbe überzeugen, dass noch genug Leute von dir noch ein T-Shirt kaufen.
Es hat keiner gesagt, dass es einfach wird.
Nee, ich würde mal sagen, also wir sind schon T-Shirt-Käufer, gell? Also ich bin einer, Lullerich ist auch einer, weiß ich. Aber von der Vorband
bin ich auch
raus. Also da muss ich sagen, kommt's halt wirklich auch, kommt's genau darauf an, wie du gerade sagst, Spalti. Und ich finde auch als Vorband, also auch ein Motiv auf ein T-Shirt zu haben, so banal, wie sich das jetzt anhört, der Name, der da drauf steht, wie der aussieht, also es sind alles so Sachen, dieses Konzept, um die Band umzuentwickeln, dass der Merch auch geil ist.
Ja, ja.
Das ist ein Point. Da hast du ja als Musiker vielleicht auch nicht das Gespür für. Ne? Du bist vielleicht ein kreativer Mensch, kannst ja aber das auch nicht. Das heißt, du musst ja all das muss ja auch vorbereitet sein. Diese ganze Sache. Das heißt, du musst es entweder wieder outsourcen, weil du es nicht kannst.
Ja,
musst dir wieder irgendwas selbst beibringen. Dann sieht's aber vielleicht auch nur wie selbst beigebracht aus, so weil du eigentlich
100%
deines Könnens eigentlich in die Musik investierst, was wiederum dem Merch-Verkauf schadet. Das ist schon ein ganz schöner Teufelskreis.
Deswegen sage ich, es ist jetzt nicht mehr so, und das war es aber, glaube ich, auch nie, muss man fairerweise auch sagen, es ist nicht so, dass dir einfach irgendwas zufliegt.
Da kommt keiner zu dir und sagt, du bist so geil.
Mit eigener Musik ein Profi zu werden, ist nahezu unmöglich. Sage ich dir, wie es ist.
Eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit.
Ja. Also wir reden dann von so viel 1-2% bei allen Bands.
Genau.
Genau.
Also das ist
wenn zu viel, 1-2%.
Zu viel, ja, das
ist wahrscheinlich. Ich sag nur mal, das ist
unter 100.000 Bands wahrscheinlich.
Ja, ja, also wir reden im Promillebereich, davon abgesehen. Aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine. Nur die Fronten darzustellen, warum es damals nicht hätte klappen können. Weil selbst da ist es ja so, du investierst Geld ohne Ende und weißt trotzdem nicht, ob es was wird.
Und wir sind jetzt hier aber gerade auch im Thema selbstgeschriebene Mucke.
Genau.
Ja, also eigene Musik.
Genau.
Wir sind immer noch nicht natürlich bei dem Thema Cover. Also dieser Weg, eigene Musik wirklich ertragreich zu machen, unter Leute zu bringen, Leute damit zu begeistern live, ist schwer. Es ist sau schwer und du musst dafür eigentlich, wie wir es schon mal gesagt haben, die 100% geben und ganz viel aufgeben.
Eher 150
oder mehr, um genau. Das zu machen. Also du
und viel Glück haben auch.
Ja, dann auch noch viel Glück haben. Am besten so eine, wie du es schon sagst, eine gute Band zu haben, wo du dich einkaufst, die fair ist, die dich mitnimmt, die dir auch, sag ich mal, Unterstützung leistet unterwegs. Ja.
Und gesund bleiben unterwegs auf der das, Tour. Da muss die erste Tour wahrscheinlich auch direkt reinhauen, weil dann ist nämlich dein Geld auch alle.
Genau. Ja, aber ich meine, was früher zum Beispiel in 80ern, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, ich vermute nämlich nicht, aber einige von den großen Bands, da weiß man es ja auch, mit ganz viel Ausdauer, wenn du natürlich auch gut genug bist, klappt es natürlich auch. Ich glaube, das ist vielleicht auch immer noch nötig, ne? Ich glaube, eine stärkere Bindung zu irgendjemandem kriegst du immer nur live. Ja, als jetzt einfach geile Songs zu haben und auf Platte, ja, ist auch schön, hört man mal gern oder so, aber ein richtiges live. Erlebnis, was ein Mensch mit dir verbindet, halt, das kannst du nur live schaffen. Und dann so Bands wie sich auch Iron Maiden damals oder was auch immer, die als
gut, die waren Stifter am Non-Stop-Touren halt genau, drei Jahre durch halt.
Tatsächlich als Teenager da schon rumgefahren sind, jedes Wochenende dann mit dem Bus von hier nach da und im Bus gepennt bei Minusgraden und so weiter. Einfach nur, um ständig Mucke zu machen und alles andere hinzuschmeißen so. Und einfach
das haben
nur
parallel
jeden
noch,
Abend
noch weitere 10.000 Bands gemacht.
Das stimmt.
Genau,
genauso durch
die Staaten
gefahren
sind. Richtig, und dann kommt es drauf an, wie viele Leute von den 50, die da sind in dem Club abends, da wurde halt noch keine Musik gehört, da waren vielleicht
noch feiern dich ab. Das kommt dir noch dazu.
Feiern dich so stark ab, dass die das nächste Mal mit wieder noch drei Leuten mehr wieder
die
zu
musst
dir
du dir reinziehen.
Und
die
sich erinnern, dass du es warst.
Genau.
Genau.
Das ist aber der nächste Punkt, die waren zu Zeiten unterwegs, da war ja, das
noch mal anders.
Finanziell auch noch mal eine andere Geschichte.
Ich glaube auch. Also und das, du musst was wir jetzt gerade aufgemacht haben, diese Tüte, glaube ich, ist damals anders gelaufen.
Ja.
Ich glaube, da waren viel mehr unter der Hand Konzerte, die da irgendwie Studentenclubs, nenne ich es jetzt mal, das waren andere Geschichten. Da sind einfach überall Live-Momente gewesen, in Wohnzimmern, also wenn du dir hier manche Filme anguckst, die so auf Begebenheiten beruhen, ich glaube schon, dass da.
Wobei man könnte jetzt irgendwas, also ich würde jetzt mal sagen, wenn es rein um die Kohle geht, gell, von irgendwelchen Kosten oder so, könnte man erstmal sagen, okay, das geht vielleicht mit der Inflation einher. Dafür,
ja.
Aber die Ansprüche, wollte ich sagen, die Ansprüche sind heute ganz andere.
Das stimmt auch.
Weil wenn in den 80er Jahren eine junge Band da gespielt hat, gell, dann war es jetzt nicht von oberster Wichtigkeit, wie gut ist der Sound und wie toll ist die Lichtshow. Ja?
Richtig, sondern
Hauptsache Anti.
Sie trifft den Nerv der Generation.
Also die haben halt gerockt und haben sich halt irgendwie mitgerissen, auch so. Und wir hatten ja, das ist jetzt ein bisschen ähnlich gelagert, das Thema, nur wir hatten es schon mal von Ramonski, wie sie zum Beispiel die Hör... Ansprüche verändert haben im Laufe der letzten 5 Jahrzehnte oder 60 Jahre, wenn früher die größten Sänger selbst auf ihren Platten, da gab's noch keine Software, die Stimmen auf den richtigen Ton gehoben hat. Ne? Da wurde insgesamt zu Led Zeppelin-Zeiten damals auch und was auch immer hier und da noch schräg gesungen. Und keiner auf der Welt wusste, dass es schräg gesungen ist, weil es noch nie einer so richtig gehört hat. Ne?
Richtig.
Und heutzutage bist du überströmt mit einfach nur absolut perfekter Musik, wo jeder Ton voll passt und von klein auf an, seit wenn du anfängst Musik zu hören, wahrscheinlich manchmal schon im Mutterbauch, hörst du nur die perfekten Sounds, die perfekten Stimmungen, die perfekten Harmonien und so weiter. Und dein Ohr ist so daran gewöhnt, dass alles, was unter dieses Optimum leicht absackt, schon nur noch Crap ist. So.
Und dann kommt noch dazu, dass wir jetzt eine Situation haben, um bei dem Beispiel Maiden zu bleiben, Anfang der 80er, waren diese New Wave of British Heavy Metal, waren vielleicht 10, 15 Bands. Vielleicht 20 und von 10 davon hast du nie wieder was gehört. Um es jetzt mal eine Zahl zu nennen. Wir sind jetzt in einer Situation, wo jede Woche zwischen 250 und 300 Alben jede Woche rauskommen.
Es wird nicht reichen.
Du meinst nur im Metal-Genre?
Nur im Metal-Genre.
Nur im Metal-Genre.
Nur im Metal-Bereich.
Ja, genau.
Ja, ist unglaublich. Also der Wettbewerb, sage ich mal, um da durchzukommen.
Macht euch mal den Spaß und hart. Geht mal in irgendeinen Supermarkt, nehmt euch mal einen Metal Hammer oder einen Rock Hard in die Hand und guckt einfach mal raus, was die schon rausgefiltert haben. Da sind jeden Monat bei denen so 50, 60 Alben drin, die sie besprochen haben. Und das ist schon nur noch eine Auswahl.
Jeden Monat.
Jeden Monat.
Ja, es ist andere Zeit, ja.
Das heißt, der Kuchen ist ja nicht größer geworden.
Nee.
Doch, ich wollte schon sagen, dass der Kuchen ein bisschen größer geworden ist. Weil
aber nicht so viel größer, dass für jeden der überbleibt.
Nee, das ist natürlich kann jetzt jeder hin so ein Album produzieren mit relativ wenig Kohle. Viele können sich Instrumente heutzutage eher leisten als damals oder Musikunterricht und so weiter. Also es hat sich.
Ihr redet ja gerade vom gleichen Kuchen.
Wir reden vom gleichen Kuchen. Wir reden von dem
Zuhörerkuchen.
Was ihr auch schon letztens formuliert habt mit dem Hardcore-Fan, den du brauchst, der jedes Jahr 100 Euro ausgibt für dich.
Mhm, genau.
Den wirst du
nicht. Der ist nicht größer. Nee,
ich will da jetzt niemanden irgendwie ans Bein pissen, aber den wirst du nicht mehr finden.
Aber ich verstehe auch
nicht. Also ja, was gibt's schon noch,
Das ist nicht genug, dass du davon leben kannst.
Aber ja, 1000 davon brauchst du, habe ich ja gesagt.
Ja, ich weiß schon.
Aber wie kann es dann? Aber da bin ich gerade auch wieder so. Ich bin gerade sowieso so ein bisschen. Also es stößt mir gerade sehr viel auf, was diese Musikbranche und auch die Live-Momente angeht. Sei es jetzt eine Taylor Swift, sei es ein Linkin Park, die wieder neu am Start sind und hier Karten über den Tresen gehen. Meinst
Limp Bizkit?
Fred Durst, wo jetzt Karten über den Tisch gehen für 320 Euro schlechtester Platz ausverkauft. Leute, es ist nicht...
Alter, du warst wohl noch nicht bei hier Rammstein.
Doch, auch diese Preise, aber es ist nicht mehr normal.
Die Bands sterben aber mit ihren Fans.
Aber es ist nicht mehr normal. Aber die werden immer größer. Es ist nicht mehr normal. Und da steht die kleine Tochter steht neben der Mutter und wir geben, neben Vater und wir geben 2.500 Euro aus. Wollt ihr mich verarschen? Das geht gar nicht.
Das ist ein privilegierten
Kopf. Doch, du siehst doch, dass es geht, Lullerich.
Ja, es geht. Wie viel verschulden sich dafür?
Das ist das Weiß eine.
Weiß nicht halt, ne?
Dann kommt an der Stelle.
Nicht, Ramonski.
Da verschuldet sich keiner. Das sind einfach Leute, die sich leisten können.
Gebe ich dir Brief und Siegel, dass Leute Kredit aufgenommen haben.
Fallen mir auf
um
Schlag,
Tickets zu. Siehst du? Boom. Gebe ich dir, in der Crowd ist mindestens 20%.
Okay, ja, da will ich jetzt nicht drüber streiten.
Nee, alles gut.
Aber
kann Marc schon sein, aber dass das hier und da mal vorkommt.
100%. Es regt mich auf jeden Fall auf, dass diese Preise,
es ist doch einfach so, wie es ist. Entweder es sind privilegierte Leute oder sie müssen sich verschulden. Andere Möglichkeiten gibt's nicht.
Dazwischen sind
alle dort vorhanden.
Und dazwischen sind sie alle da, genau.
Das heißt, dadurch ist schon irgendwie so, dass kulturelle Ereignisse nicht mehr jedem Menschen irgendwie zugänglich sind. Das ist natürlich ein gesellschaftliches
Problem. Vor allem, wenn du 14, 15, 16 bist und Bock hast, Live-Musik zu hören.
Kannst du das immer noch tun? Wirst du auch immer noch finden. Das Problem ist, du wirst nicht die Band finden, die du gerne hören möchtest, weil du die einfach aus dem Wust an Bands, die spielen, einfach gar nicht rausfindest. Du gehst in eine große Stadt rein, gehst Samstagabend weg, das muss jetzt nicht unbedingt Gießen sein, habe ich gehört, du gehst in irgendeine Stadt rein, gehst in drei Clubs rein, hörst drei verschiedene beschissene Bands und gehst wieder heim.
Das in den kann dir auch passieren,
wo die geile Band spielst, kommst du gar nicht mehr an.
Aber wenn du 18 bist oder so, dann bist du erstmal in der Findungsphase, da findest du erstmal deinen Stil.
Aber wenn du ein geiler Dude bist mit 18, gell, der nicht nur den drei großen Bands hinterherläuft, wo du die Eintrittskarten nicht kaufen kannst, sondern ein bisschen sich besser auskennt und noch auch so ein paar Sachen kennt, die eben nicht jeder kennt, da kriegst du auch mal eine günstigere Konzerteintrittskarte, auch wenn es geiler Shit ist. Ja. Müssen ja nicht nur Scheißbands sein, sondern einfach ein bisschen Underground, so ein bisschen unterwegs, ein bisschen mehr interessieren so.
Aber war das bei dir so, als du 16 warst, zum Beispiel?
Auf keinen Fall.
Keine Chance.
Ich habe doch auch gerade gesagt, wenn du ein cooler Dude bist.
Es ist doch jetzt schon schwer rauszufinden unter dieser Masse an Musik, die dich erschlägt. mit 16, du kriegst ja quasi sowieso nur wiedergespiegelt, was groß und geil ist. Die Kleinen, haben wir eh schon gesagt, fallen hinten runter. Also wie zum Teufel.
Ach, wie willst du Underground finden?
Wie soll ich es finden?
Ja. Wie kommst du in die Szene rein, die Underground Teufel, ist?
Genau.
Gibt's das überhaupt noch, Underground?
Und wo finde ich, ja klar gibt's das, aber wie komme ich da rein? Wie finde ich's? Durch dumme Zufälle. Wir haben nur Glück gehabt mit ein, zwei Bands, die wir gesehen haben halt. Mehr war das nicht. Wir haben Schwein gehabt.
Du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.
Richtig. Genau so.
Ja, wobei man auch sagen muss, es gibt wahrscheinlich noch mehr Genre heute auch, ne? Da gibt's Hardtech,
Softtech. Das ist ja der nächste Blödsinn, möglicherweise.
Bulltech.
Also, man muss sich auch noch entscheiden, was will man jetzt sein? Will man Popper sein, Rocker sein, Mettler sein,
Da wär's ja schon.
Drogenjunkie.
Das wäre schon überschaubar.
Gamer.
Ich glaube übrigens, ist das auch so ein Nebenprodukt, dieses Kampfes um Öffentlichkeit, ja, oder um Reichweite und was auch immer, dass, jede dritte Band glaubt, und natürlich, ich rede meinen Satz erst zu Ende, dass jede dritte Band glaubt, was Neues erfinden zu müssen und deswegen neues Subgenre aufmacht und sich irgendwie...
Crossover.
Ja, klar. So, ja. Aber jetzt denk mal drüber nach. Als wir damals überlegt haben, oder sind gefragt worden, na, was machst du denn für Musik halt? Und wir waren auch Onkels. So überzeugt und dachten, ja, voll den eigenen Shit so, das gibt's so noch nicht halt. Ja, im weitesten Sinne Rockmusik, aber ansonsten wird man sagen, ist das total speziell. So,
speziell!
Na, ansonsten. Naja, aber ohne Mist, da stellst du doch nicht hin und sagst, naja, ich mache halt das gleiche wie die Onkels. So. Ja, dann kommt jeder und denkt, na, dann kann ich auch die Onkels hören. Ja.
Ja.
Ja. So, und dann
oder ich kann die erschwinglicheren Onkels.
Murder Groove Jazz Rock Klassik irgendwas so.
Ja,
und trotzdem ist alles nur
Klassik Einflüssen.
Genau. Ja,
ich habe mich letztens ja erst mit einem drüber gestritten in Jena halt, der mir irgendwas erzählen wollte von der Entstehung. Nee, warte mal, um was ging's denn da, um Hardcore? Und dann fing er mit einmal an.
Hardcore, Fred Durst.
Fing dann mit dem.
Schon
mit
wieder.
Hier war der Metal und dann und so weiter. Und dann gibt's
dann kam Hardcore.
Nee, ich habe ihn gefragt, wo der Unterschied zwischen Metalcore und Hardcore ist. So. Und ich dachte, der kann mir das irgendwie so richtig begründen. Und dann hat er angefangen, hat er ganz schlau dahergeschwallt. Und dann habe ich so nach 10 Minuten festgestellt, okay, der hat da noch weniger Ahnung als ich. Dann hat er mit einmal gesagt, ja, der Punk. Und dann ist da. Der Hardcore ist irgendwie Metal und andersrum, der Metalcore ist dann der Punk und ich habe gesagt, das ist aber jetzt vollkommener Käse halt.
Also ich glaube,
bei der Hardcore kommt doch direkt aus dem Punk halt. Und
ja gut, aber das ist also, ja.
Das war's,
ja, der richtig, einzige Unterschied. Ja, aber wer was wie wo screamt, der wollte auch nur sagen, ja, und die einen singen mehr so und die anderen anders, aber ist doch Käse, es hat doch irgendwie alles eine historische. Egal.
Ja, sehr wurscht.
Wir verlieren uns auch gerade schon wieder.
Wir schweifen sowieso ab. Wir sind ganz weit weg.
Ja, Dave, von dem so, auf jeden Fall hast du festgestellt, das wird nichts mit Science of Zodiac, mit der eigenen Mucke halt. Ja. Das war zu teuer, sich einzukaufen als Vorband.
Die Option
bei
stand gar nicht. Ich muss ehrlicherweise sagen, das stand finanziell überhaupt nicht zur Debatte.
Vor allem wusste man es ja auch gar nicht, Dave. Ja, man hat so gedacht, naja, wir spielen hier ein bisschen, vielleicht entdeckt uns jemand. Vielleicht dürfen wir mal.
Das eine und das andere, wie gesagt, die Angebote gab es dann schon ab und zu mal. Irgendwo, ich meine, die Hells Angels-Geschichte habe ich euch, glaube ich, auch schon mal erzählt, aber.
Die baggern ja
an jeder. Das war auch eine geile Nummer.
Das haben sie an und bei uns auch probiert.
Bei uns auch
probiert. Genau. Bei uns könnte er ganz groß werden.
Aber ja, richtig.
Also wollen wir aber nicht.
Nee.
Richtig.
Da willst du überhaupt nicht, da willst du nicht dort über den Zaun hängen.
Nein, genau.
Nee. Na, wie auch immer, ich wollte nur sagen, genau, und dann habt ihr das also auch irgendwie dann mal sein lassen und dann hast du gedacht so, und jetzt verzeih, aber für jeden, der dann da quasi hier abfuckt, gell, und mit eigenen Sachen an dich schafft halt, der endet dann quasi auf
Bühnen
und macht Covermusik.
Nur bedingt, aber ja, ist schon ähnlich, ist der Ansatz schon, ja.
Du kannst auch noch unterrichten, das stimmt, das machst du meistens noch nebenher, weil es Geld
genau
nicht reicht und die Geschichte kannst du uns ja mal kurz erzählen, ne?
Hey Leute, hier ist der Zukunftslullerich und ja, diese spannende Geschichte wird uns der Dave nächste Woche weiter erzählen. Wie ihr gemerkt habt, ist das sehr lang und ausführlich geworden. Es ist eine Doppelfolge. Ihr werdet Spaß haben nächste Woche an dieser Stelle von mir und all meinen Kollegen, vom lieben Spalti, vom lieben Ramonski. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Kommt gut nach Hause, startet gut in die Woche, lasst euch nicht spalten. Viel Spaß, macht's gut.
Das war wieder allerhand, das war wieder allerlei. Doch jetzt habt ihr's geschafft, ja, aber Podcast ist vorbei. Das war wieder allerlei.
das war wieder allerhand. Wir hören uns nächste Woche, steck den Kopf nicht in den Sand. Wir lassen